Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon live aus dem Berliner Gorki Theater. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind und nicht den Supermond genießen. Sie versäumen da jetzt etwas, was erst in 70 Jahren wiederkommt. Na gut, Pech gehabt. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was nicht Anlass zum Lachen ist. 5 Jahre wird in Syrien gekämpft, gemordet, gestorben. 400.000 Menschen tot, mindestens 11, 12 Millionen auf der Flucht. Die UN sagt, dass die Krise, die ausgelöst wurde durch den Syrienkrieg, die schlimmste ist seit dem Völkermord in Ruanda. Wir haben Kriegsverbrechen dort, ungelenkte Bomben werden geworfen, Flächenbombardements, Giftgasangriffe. Wir reden heute über diesen Krieg, der ein schwieriger Krieg ist für uns in der Bewertung, finde ich. Schwieriger vielleicht noch als manch anderer bewaffneter Konflikt. Mit jemandem, der Syrien sehr gut kennt, Jürgen Todenhöfer. Ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Hallo. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, Jürgen Todenhöfer vorzustellen. Ich tue es trotzdem. Sie haben 3 Leben. Den Eindruck gewinnt man, wenn man in Ihre Biografie guckt. In dem ersten Leben waren Sie CDU-Politiker. Sie sind heute immer noch CDU-Mitglied. Trotzdem danke, dass Sie heute Abend gekommen sind. Von 1972 bis 1990 Bundestagsabgeordneter. Im zweiten Leben waren Sie 18 Jahre lang Vorstandsmitglied des Burda-Konzerns und in Ihrem dritten Leben sind Sie seit etlichen Jahren reisender Autor, Reporter und ein großer Mahner gegen den Krieg. Und gleichzeitig gehören Sie, ich glaube, das kann man auch sagen, zu den umstrittenen Figuren der deutschen Öffentlichkeit. Herr Todenhöfer, sind Sie eigentlich Pazifist? Jetzt müssten Sie dieses Mikro nehmen, das ist das Ding mit dem gelben Puschel dran. Ja.
Ich weiß nicht, was Sie unter dem Begriff Pazifismus verstehen. Aber ich bin im Zweifelsfall immer für den Frieden, weil es keine gerechten Kriege gibt, es gibt keine anständigen Kriege. Ich habe ja noch Teile des Zweiten Weltkriegs miterlebt. Meine kleinste Tochter sagt immer, ich hätte den ersten noch miterlebt. Aber das stimmt nicht. Ich habe die Bombardierung meiner damaligen Heimatstadt Hanau 1945 miterlebt. Ich war damals 4,5 Jahre. Mit mehr als 2000 Toten in einer Nacht. Und ich habe die sowjetische Besetzung Afghanistans miterlebt. Ich bin damals über den Hindukusch geklettert und habe mir das angeschaut. Und ich habe den Krieg der USA in Afghanistan gesehen und den Irakkrieg. Und das ist alles grauenvoll. Und ich habe nie irgendwo einen sinnvollen Krieg gesehen. Und ich habe mir eins auferlegt, immer wenn ich in Kriegsgebiete gehe ich in Krankenhäuser. Ich war jetzt vor 5 Wochen wieder in Syrien und bin selbstverständlich wieder in ein Krankenhaus gegangen, in diesem Fall in ein Militärkrankenhaus. Und ich kann nur jedem, der in diesen Kriegen und in den Aufständen einen Sinn findet, auch jeden Politiker auffordern, einmal in ein solches Krankenhaus zu gehen. Und junge Soldaten sterben zu sehen und junge und Kinder sterben zu sehen, Frauen sterben zu sehen, alte Menschen sterben zu sehen. Es ist so furchtbar. Und wenn man dann neben diesen Leidenden und Sterbenden sieht, sind die Sätze, die man aus der Politik und aus der Publizistik hört, einfach völlig hohl. Also, dass es Menschen gibt, die sagen, auch in Deutschland, und Deutschland sei so gefestigt als Demokratie und als Rechtsstaat, dass wir auch jetzt mal häufiger zu den Waffen greifen müssten. Das sind alles Leute, die keine Ahnung haben, von was sie reden. Krieg heißt töten. Und auf eine grauenvolle Weise töten. Auf jede Weise töten.
Wie erklären Sie sich denn, dass jemand wie Sie, der gegen den Krieg anschreibt, vor allen Dingen bei Facebook sind Sie ja sehr aktiv und auch sehr erfolgreich aktiv, so viel für Irritationen sorgt. Ist die Form von sozusagen, ich würde das schon Pazifismus nennen, was Sie da vertreten, erzeugt das immer Wut bei anderen Leuten oder liegt es an den Überzeugungen, die Sie vertreten, deshalb Sie so polarisieren?
also ich zerbreche mir darüber nicht den Kopf. Ich überlege mir, was richtig ist und diskutiere das dann auch mit meinen Kindern, viel mit meinem Sohn. Und dann mache ich das. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass zum Beispiel die Kriege im Mittleren Osten alle von übel sind. Und deswegen suche ich nach Lösungen. Ich suche die literarisch. Ich spreche auch mit Regierungen. Ich spreche mit Rebellen. Und Goethe hat mal, da wurde auch angesprochen darauf, dass es umstrittene Leute gäbe. Er war offenbar auch umstritten. Und er sagte, was nicht umstritten ist, ist auch nicht interessant. Also mich stört es nicht, dass irgendjemand um mich streitet. Und wenn ich manche Politiker sehe und auch manche Publizisten und auch manche Medien, die im Syrienkrieg, den Sie jetzt angesprochen haben, seit Jahren falsch liegen. Also der Spiegel beispielsweise, der ja auch Ihnen prozentual gehört.
Aber so wenig, dass ich nicht verantwortlich bin, für was da drin steht.
Hat immer alles falsch vorausgesagt. Der Spiegel hat mindestens 10-mal gesagt, der Endkampf beginnt, Assad vor dem Fall, Assads Untergang. Und hat die Lage in Syrien immer völlig falsch eingeschätzt. Er hat auch gesagt, es sei eine Verschwörungstheorie, wenn man darüber spricht, dass dort jetzt inzwischen Terrorismus entsteht. Und ich habe es den Spiegel nur als Beispiel genommen. Ich hätte auch andere Medien nennen können. Und wenn diese Leute mich angreifen, dann muss es mir doch egal sein. Die haben immer Unrecht gehabt. Sie haben uns in diese Kriege hineingeschrieben. Diese Kriege oder manche Revolutionen sind ja publizistisch massiv unterstützt worden. Schauen Sie mal nach, wer zum Beispiel den Irakkrieg unterstützt hat. Führende deutsche Medien haben diesen.
Warum tun die das? Bezahlt werden die dafür ja nicht. Was ist der Sinn?
Ja, es gibt einen. Die erfolgreichste Überlebensstrategie ist die Anpassung. Und die Anpassung an die Herde. Und deswegen gibt es bei Menschen weit verbreitet einen Herdentrieb. Und es lebt sich einfacher für Sie, aber auch für mich, wenn ich die Meinung vertrete, die die Mächtigen vertreten. Also in der Regel die Amerikaner, jetzt haben wir eine neue Lage durch Trump. Da lebt es sich einfacher. Und die deutschen Regierungen pflegen in der Regel auch die Meinung der Führungsmacht des Westens mit zu vertreten. Und die Publizistik macht es weitgehend auch. Das heißt, wir haben ein Mainstream. Und viele unserer Publizisten, das kann man nicht für alle sagen, haben sich von der Haupttribüne dieses Spiels, das sich da abspielt, zwischen Ost und West und zwischen unterschiedlichen Richtungen, längst von der Haupttribüne in die Fankurve gesetzt und betreiben Fankurvenjournalismus. Das heißt, bei den eigenen Fouls jubeln sie und wenn der Gegner irgendwas macht, wird gepfiffen. Und zwar ganz egal, was der Gegner macht. Also Amerika hat dann eben immer recht, wenn es Konflikte gibt. Und Russland zum Beispiel hat immer Unrecht. Das ist Fankurvenjournalismus. Sie waren noch nie bei einem Bayern-Spiel, da wissen Sie, was Fankurvenjournalismus ist. Was immer der Gegner macht, ist falsch. Und die Menschen haben ein Bedürfnis zu wissen, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Ich bin mal mit meiner jüngsten Tochter zu einem Bayern-Spiel gegangen und da spielte Bayern München gegen 1860, die Blauen gegen die Roten. Und da fragte mich meine kleine Tochter, wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Und ich habe gesagt, die Guten, das war Bayern, sind die Roten. Und da war sie dann, für das ganze Spiel war sie sehr glücklich, weil sie wusste, wie sie sich zu verhalten hatte. Das ist ein unwichtiges.
Aber was ist denn Ihre Meinung? Weil, ist für Sie Assad der Gute? Ist Putin der Gute?
Na, das ist es ja gerade, dass man eben auf der Haupttribüne sitzen bleiben sollte als Journalist und sich überlegen sollte, ich bin für Demokratie, ich bin für Rechtsstaat, ich bin für Frieden, für Menschenrechte. Und dass man sich dann überlegen sollte, wer verhält sich eigentlich richtig. Und wenn Amerika sich richtig verhält, sollte man sagen, ja, Amerika hat sich da toll verhalten. Und wenn Russland in irgendeiner Frage recht hat, sollte man sagen, ja, die Russen haben da recht. Oder die Chinesen. Aber wir machen als Publizisten oder wir erleben immer wieder diesen Fankurven.
Sind Sie denn Journalismus? Sind Sie denn Journalist oder sind Sie Aktivist?
Ich überlege mir das auch nicht.
Das ist aber schon wichtig, weil der Journalist, der sollte in der Tat, da bin ich ganz Ihrer Meinung, auf der, wie Sie sagen, Haupttribüne sitzen und versuchen, das gesamte Spielfeld im Blick zu haben. Aber der Aktivist ist natürlich hat ja Partei ergriffen und eigentlich, ich glaube, es gibt viele Leute, die werfen Ihnen das vor, dass Sie selber als Friedensaktivist unterwegs sind. Die Frage ist, kann man ein unparteiischer Journalist sein und gleichzeitig Friedensaktivist?
Ja, ich glaube, das kann man. Ich sage das ja ganz offen. Ich bin im Zweifelsfall für Verhandlungen statt Krieg. Und ich glaube, dass es in den meisten Situationen auch Verhandlungsmöglichkeiten gibt. Und wenn ich selber die Möglichkeit habe, irgendwo als Bote mitzuhelfen, tue ich das auch. Ich habe zum Beispiel Sie sprachen von Syrien, ich habe mit Wissen der deutschen Bundesregierung und mit Wissen des Weißen Hauses einmal Assad besucht und habe ihn in der Woche, als ich ihn besuchte, zweimal über 3 Stunden gesprochen und habe dann ein Papier zurückgebracht mit seinen Vorschlägen, das war vor 2,5 Jahren, und habe dieses Papier dem amerikanischen Botschafter und der direkt dem Weißen Haus, also nicht dem Auswärtigen Amt, übergeben. Und in dem Vorschlag waren Zugeständnisse drin, die für Amerika, die Amerika so heute, ja jetzt vielleicht wieder unter Trump, aber unter Obama nicht mehr bekommen hätte am Schluss. Und ich habe mich dann über die Bundesregierung erkundigt, wie dann die Stellungnahme des Weißen Hauses gewesen sei. Und die Antwort war, die Amerikaner haben gesagt, wir sprechen nicht mit dem Kerl. Und jetzt ist dieser Mann immer noch an der Macht, nach 5 Jahren. Und er ist viel stärker als vorher.
Man hat Ihnen das vorgeworfen, dass Sie sich zu nah an den begeben haben. Und man hat Ihnen auch unsaubere Recherchen vorgeworfen. Jetzt als letztes, als Sie einen Al-Nusra-Kommandeur interviewt haben, da wurde gesagt, das sei ein Fake. Arbeiten Sie nicht sauber oder mag man Sie einfach nicht?
Nein, ich habe das überlasse ich wiederum jedem. Ich antworte auch nicht auf jeden. Ich habe einmal als wiederum Ihr Nachrichtenmagazin mir
das
gesagt.
Das dürfen Sie wirklich nicht sagen, weil das stimmt ja
leider. Sie sind Miteigentümer.
Ja, aber, na gut.
Das Leben ist schwer, ich weiß ja. Aber für mich natürlich ähnlich. Und da hatte der Spiegel berichtet, ich hätte Märchen aus dem islamischen Staat, den ich auch besucht habe, erzählt. Und es sei eine touristische Reise gewesen. Und ich meine, wenn das eine touristische Reise gewesen wäre, in diesen Terrorstaat, islamischer Staat zu reisen, dann kann ich nur sagen, liebe Spiegel, Ressortleiter und Mitarbeiter des Ressorts Mittlerer Osten, fahrt doch hin, macht doch eine solche touristische Reise. Aber ich habe die verklagt und der Spiegel musste 14 strafbewehrte Unterlassungserklärungen abgeben und den Artikel im Internet löschen. Und
okay,
seither antworte ich nicht mehr.
So genau wollen wir das doch alles gar nicht.
Seither antworte ich nicht mehr auf Behauptungen, dass irgendwelche Interviews gefälscht seien. Dieses Interview war selbstverständlich nicht gefälscht. Und das werde ich natürlich auch noch in allen Details darlegen. Nur die Mühe, einen Prozess gegen den Spiegel zu führen, werde ich mir vorerst nicht mehr geben, weil das ist zu viel Ehre.
Vielleicht geben sich die Kollegen ja auch nicht mehr die Mühe, nachdem sie so verloren haben. Lassen wir das. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich sitze hier mit dem Publizisten Jürgen Todenhöfer und wir reden über den Syrienkrieg. Wissen wir genug über diesen Krieg, Herr Todenhöfer?
Ich glaube, dass auch ich nicht genug weiß. Ich war jetzt, seit der Krieg begonnen hat, 7-mal in Syrien. Vielleicht sogar 8-mal, ich zähle das nicht mehr. Und ich habe mit den Rebellen gesprochen, ich habe, glaube ich, mit allen Rebellengruppen gesprochen, mit dem Islamischen Staat, mit der Islamischen Front, die übrigens die größte ist, mit Al-Qaida, Jabhat al-Nusra, mit der Freien Syrischen Armee. Ich habe selbstverständlich mit Assad gesprochen. Also ich kann nur sagen, es ist ein Irrsinn, nicht mit Assad zu sprechen. Das ist einer der größten Fehler von Obama, man muss mit seinen Feinden sprechen. Mit wem soll ich denn über Frieden verhandeln? Das muss ich doch mit dem Feind machen, wenn ich die Regierung als Feind ansehe. Und ich glaube, dass man diesen Konflikt in verschiedenen Etappen sehen muss. Das ist eine Diktatur Syriens, ein autoritäres Regime. das eine Diktatur ist, dass interessante, moderne, teilweise sogar demokratische Ansätze am Anfang hatte, aber die dann offenbar vergessen hat. Und gegen diese Regierung gab es demokratische Demonstrationen am Anfang, als es den arabischen Frühling gab. Und ich war bei diesen demokratischen Demonstrationen teilweise selbst dabei. Ich war in Homs in der Menge, die schrie nieder mit Assad, und ich habe die mit meinem iPhone gefilmt, und sie haben dann extra mir zuliebe auf Englisch ihre Schlagwörter gerufen, als sie merken, da ist einer aus dem Westen. Und das war ein legitimer Protest gegen eine Regierung, mit der die Menschen, vor allem die Sunniten in den Armutsgürteln rund um die großen Städte, nicht einverstanden waren. Das war ein legitimer Protest. Ähnliche Proteste gab es ja auch in Ägypten, die auch berechtigt war, oder in Tunesien oder in Libyen. Überall bin ich auch hingefahren, habe mir das angeschaut, bin unter den Demonstranten und Rebellen gewesen oder den Demonstranten gewesen. Und es gab natürlich Mächte, die ein bestimmtes Interesse hatten, Assad zu stürzen, Mubarak zu stürzen. Und zwar waren das zum Beispiel Katar, wie man heute weiß, es war Saudi-Arabien, denen säkulare Staaten missfielen. Also Ägypten war säkular, Libyen war säkular, Tunesien war säkular, Syrien ist säkular. Und die auch diese Demonstrationen publizistisch unterstützt haben, und das finde ich alles noch in Ordnung. Und dann stellte man fest, die Regierung Tunesiens war zu stürzen, die Regierung Ägyptens ist relativ schnell umgefallen, Libyen wurde schon etwas schwieriger, aber man stellte fest, Syrien war nicht zu kippen durch Demonstrationen. Und zwar deswegen nicht, weil dieser Diktator einen viel stärkeren Rückhalt in der Bevölkerung hatte, als wir das glauben. Ich schätze den, und ich habe da auch, da gibt es Meinungsbefragungen, auch wenn das hier etwas seltsam klingt, da liegt er bei 40%. Und zwar stabil, eher steigend. Und das sind die Minderheiten, also Christen und Schiiten und Alawiten, aber es ist auch die sunnitische Oberschicht und die sunnitische Mittelschicht. Und da hat er einen relativ stabilen Rückhalt, und er hat gegen sich eben die verarmten Randzonen dieses Landes. Und als man merkte, dieser Mann ist durch Demonstrationen nicht wegzukriegen, wurden Waffen geliefert. Die Waffen wurden geliefert vor allem aus Katar, Saudi-Arabien, und sie wurden über die Türkei geliefert, und dort wurden sie von der CIA koordiniert. Das erste war die Phase der legitimen Demonstration. Das zweite war die Phase der vom Ausland finanziell und mit Waffen unterstützten Rebellion. Und jetzt erleben wir die dritte Phase, dass die Mächte im Hintergrund, die die Fäden gezogen haben, weil auch Assad hatte Unterstützer, Assad hatte den Iran, dass die Mächte im Hintergrund jetzt in den Vordergrund getreten sind und bombardieren. Also die Amerikaner, die Russen, die Iraner, die Libanesen. Wenn sie in Aleppo sind und sich mit... Ich war in Aleppo, also es war natürlich gefaked, wie wir gerade von Herrn Augstein gehört haben. Ich war in Aleppo und habe mich unterhalten, wer sind eigentlich die Kampftruppen, die am heftigsten und am erfolgreichsten gegen Al-Qaida kämpfen. Das waren nicht syrische Soldaten. Das waren libanesische Soldaten. Das sind die besten Kampftruppen. Iranische Soldaten. Das heißt, wir haben eine Mischung dort von Kämpfern, von ausländischen Kämpfern, von Franzosen, von Engländern, von Syrern, von Libanesen, von aus aller Welt.
Kann man da die guten von den Bösen unterscheiden, oder machen diese Begriffe keinen Sinn mehr? Die Guten und die Bösen, die man unterstützen soll oder die man nicht unterstützen soll. Die mehr Kriegsverbrechen begehen, die weniger Kriegsverbrechen begehen. Also ist das sozusagen, ist es das Kennzeichen jedes Krieges, oder ist es das Kennzeichen dieses speziellen Krieges, dass man, je länger das geht, umso weniger weiß, was da irgendwie, ob es da überhaupt eine gute Seite gibt, der man einen Sieg wünschen soll oder die man unterstützen soll, dass man irgendwie in so einem moralischen Nirvana landet?
Für Syrien gilt aus meiner Sicht, dass beide Seiten Kriegsverbrechen begehen. A, weil es keinen anständigen Krieg gibt. Man weiß das auch vom Zweiten Weltkrieg, dass anständige, sogenannte anständige Wehrmachtsangehörige auch die unglaublichsten Kriegsverbrechen begangen haben. Sie kennen das Buch von Neitzel Welser. Da wurden deutsche Kriegsgefangene heimlich abgehört, über 10.000 von den Engländern und Amerikanern. Und die haben ihre Verbrechen mit einer Freude geschildert, die man nie für möglich gehalten hätte von deutschen Wehrmachtssoldaten. Und ich glaube, dass ein syrischer Soldat, der selbst mehrere Familienmitglieder verloren hat und der seinen Kameraden neben sich hat sterben sehen, dass der keinen anständigen Krieg mehr führt. Und ich glaube auch, dass ein Rebell, der seine Freunde hat sterben sehen, Familienmitglieder hat sterben sehen, keinen anständigen Krieg mehr führt. Beide Seiten führen keinen anständigen Krieg, auch weil es keinen anständigen Krieg gibt. Ich glaube, die Frage muss man anders stellen. Ist eine Revolution über mehrere Jahre gerechtfertigt? Gibt es ein Recht zum Widerstand, das selbst dann weiter gilt, wenn die Lage immer schlimmer wird? Ein Recht zum Widerstand gibt es. Es gibt ein Recht zum Widerstand gegen einen Diktator. Aber gilt das auch weiter, wenn alles in Schutt und Asche fällt, wenn die Lage immer schlimmer wird? Und da sage ich, das ist nirgendwo rechtlich geregelt. Ich bin selbst Richter gewesen. Das ist eine moralische Frage. Und dann sage ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist eine Revolution nicht mehr legitim. Und das gilt auch für die syrischen Rebellen. Ich glaube, dass es keine gemäßigten syrischen Rebellen mehr gibt. Und ich glaube auch, dass diese Revolution ihre Legitimität verloren hat.
Wir hängen aber ganz fest an dieser Vorstellung, dass es noch unterstützenswerte Rebellen gibt, nicht? Darauf baut ja die ganze westliche Politik auf, dass es noch Gruppierungen gibt, die man da stützen kann. Offen durch Bombardierung sozusagen des IS, was ja auch im Prinzip eine Unterstützung dann der Rebellen ist, und verdeckt eben durch diese CIA-Aktion, über die übrigens komischerweise in den deutschen Medien ganz wenig steht. In amerikanischen Zeitungen liest man darüber mehr, was die CIA in Syrien macht, als in deutschen Zeitungen. So als würden die Deutschen sich dafür gar nicht so interessieren. Aber nochmal, wir glauben, dass es unterstützenswerte Gruppen gibt, unsere Öffentlichkeit.
Ich stelle die Frage mal anders. Gibt es Leute, mit denen man dann, wenn man eine Friedenslösung findet, und irgendwann muss es eine Friedenslösung geben, mit denen man dann einen Staat machen kann? Und da würde ich sagen, da gibt es vielleicht lokale Gruppierungen, die also aus einer bestimmten Gegend entstanden sind und dort groß geworden sind und die mehr die lokalen Interessen vertreten. Aber das ist die völlige Minderheit. Beherrscht werden die Gruppen, also die Islamische Front beispielsweise, die in den Vorstädten von Damaskus sitzt und die meisten Kämpfer hat, die wird von Katar unterstützt. Und das sind eindeutig radikal islamistisch-extremistische Gruppen. Dann in Aleppo gibt es nicht nur Al-Qaida, aber Al-Qaida / Jabhat al-Nusra, inzwischen haben sie ihren Namen geändert. Al-Qaida ist eben die führende Organisation und hat die besten Kämpfer und gibt die Befehle. Und die anderen folgen Al-Qaida und Jabhat al-Nusra. Also ist auch in Aleppo nicht eine Truppe von sympathischen Demokratiedemonstranten am Werke, sondern das sind knallharte Extremisten. Und die Extremisten kriegen auch das meiste Geld. Also Al-Qaida bekommt am meisten Geld. Und Al-Qaida gibt dann gelegentlich auch Waffen weiter an andere Rebellen. Wenn man das sagt, sind alle Unterstützer der Revolution wütend, weil man sagt, das sind keine harmlosen Rebellen mehr, sondern das sind auch Extremisten. Aber ich finde, wenn man mit Al-Qaida zusammen kämpft, dann geht man in ein extremistisches Lager. Dann kann man nicht sagen, ich bin ein gemäßigter Rebell. Das geht nicht. Ich meine, Al-Qaida ist nun mal eine Mördertruppe. So haben wir sie immer definiert und so haben die Amerikaner sie definiert. Und dass es jetzt plötzlich Gruppen geben soll, die Seite an Seite mit Al-Qaida kämpfen, kann ich mir nicht vorstellen. Das war übrigens einer der Hauptgründe, warum es so einen Protest gegen dieses Interview gegeben hat. weil dieser Al-Qaida-Kommandeur gesagt hat, aber Entschuldigung, wir sind Freunde, wir kämpfen Hand in Hand. Und wenn ihr, damals noch Obama-Amerikaner, wenn ihr Amerikaner sagt, die Gemäßigten sollen zur einen Seite gehen, damit wir die Radikalen auf der anderen Seite bombardieren können, das ist doch alles Unsinn. Das sind unsere Freunde, unsere Kumpels, unsere Kampfgenossen. Und die Unterscheidung geht einfach nicht. Und der Gegner von Assad kann jetzt sagen, da ist aber Assad dran schuld, dass sich die Rebellen radikalisiert haben. Stimmt. Und der Krieg ist dran schuld. Es gibt keine gemäßigten Rebellen mehr.
Trotzdem unterstützen wir die aber weiterhin, so wie man früher die Mujahedin unterstützt hat im Kampf gegen die Sowjets und sich dann unheimlich gewundert hat, dass daraus die Taliban wurden und Afghanistan zur Brutstätte des internationalen Terrorismus. Ist dann der Kampf gegen den Terror, um den es ja angeblich immer geht und wo alle sagen, das ist das größte, wichtigste Projekt, sozusagen, was der Westen da hat in der Gegend, ist der in Wahrheit gar nicht so wichtig und wird in Wahrheit auch gar nicht so ernst genommen? Also geht es um andere Dinge als um den Kampf gegen den Terror?
Ich glaube nicht, dass es dem Westen in erster Linie im Mittleren Osten um den Terror geht, um die Bekämpfung des Terrors. Das spielt eine Rolle. Der IS, der Islamische Staat, ist denen zu stark geworden. Ich bezweifle, ob sie ihn wirklich total ausschalten wollen. Und ich glaube, die Interessen, die dort vertreten werden, sind ganz andere. Da geht es um die strategische Vorherrschaft in einer wichtigen Region im Mittleren Osten. Da geht es um Öl. Und da geht es auch darum, andere Mächte wie Russland oder China davon abzuhalten, ein solches Gebiet unter Kontrolle zu bekommen. Das ist auch ein strategisches Interesse. Und Terrorismus ist störend, aber der Terrorismus ist nicht der Grund, warum die Amerikaner nach Afghanistan gegangen sind, nach 9/11. Ich meine, die Terroristen kamen überwiegend aus Ägypten und Saudi-Arabien. Es war kein einziger Afghaner dabei. Und die Leute kamen zu einem großen Teil bei 9/11 aus Hamburg. Also man hätte theoretisch auch in Hamburg sich Sorgen machen können. Ja. Also ich sage das nicht zu Ende. Ich habe das mal in der Sendung von Maischberger gesagt. Aber eigentlich muss ich jetzt Hamburg ganz große Sorgen machen bei der Frage, wer wird jetzt angegriffen. Da griffen sie Afghanistan an, weil Bin Laden, der auch für mich ein Terrorist ist, dort Unterschlupf gefunden hatte. Aber wer kennt heute wirklich die Rolle von Bin Laden? Wer weiß wirklich, wie diese Anschläge organisiert worden sind?
Oh, jetzt aber bitte nicht mit so Verschwörungstheorien.
Nein, das waren Terroristen. Aber 9/11 wer angeht. Nein, überhaupt nicht. Habe ich auch noch nie geäußert. Aber wer weiß, wie diese Anschläge von den Terroristen organisiert worden sind? Wer weiß, wer Mohammed Atta in Hamburg die Anweisungen und die Ideen gegeben hat? Das weiß man heute alles noch nicht. Also ich habe mich immer gewandt gegen Theorien, dass die Amerikaner dahinter stecken. Das halte ich für abartig und völlig abwegig. Aber wir wissen sehr, sehr, sehr wenig. Und wir wissen nicht, ob die Anschläge aus Afghanistan heraus befohlen worden sind. Mhm. Und es ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass in den Höhlen des Hindukusch sich ein so dämonisch genialer Anschlag organisieren ließ. Ich kenne die Höhlen des Hindukusch. Da lässt sich gar nichts organisieren.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki. Wir reden mit Jürgen Todenhöfer. Und sind jetzt bei der Frage angekommen, was wird jetzt anders mit Donald Trump? Es ist ja eigentlich schrecklich, dass alle lachen, wenn man den Namen sagt. Ich meine, irgendwie, wir haben das, glaube ich, alle noch nicht so richtig begriffen, was da passiert ist. Also vielleicht sollten wir dem ganz kurz nochmal eine Schweigesekunde widmen. Haben Sie damit gerechnet, dass der gewinnt?
Ich war ja in Amerika während der Wahl und stand.
Aber Sie konnten nichts mehr tun.
Sie hätten das natürlich auch von mir erwartet, ja. Keiner konnte was tun. Ich stand da in der Innenstadt von New York und tausende schweigender Menschen, die immer wieder den Kopf schütteln. Am meisten schüttelten die Journalisten in den Fernsehstudios den Kopf, die bis ich stand auf der Straße bis 2:30 Uhr nachts, die um 3 Uhr noch nicht, erst dann, als Hillary Clinton Trump gratulierte, haben die gesagt, ja, es könnte sein, dass Trump also jetzt doch gewonnen hat. Die Medien lagen nicht sehr richtig bei den Vorhersagen. Eine völlige Unterschätzung von Trump und eine Überschätzung von Hillary Clinton, die in vielen Kreisen Amerikas sehr unbeliebt ist.
Glauben Sie denn, dass man irgendwas über seine künftige, ich bleibe jetzt nur bei der Außenpolitik, das reicht ja schon, irgendwas dazu sinnvoll sagen kann, oder ist das vollkommen offen jetzt? Blackbox, keiner weiß, was passiert.
Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ich glaube, als, ich weiß nicht, was ich bin, ich versuche für Frieden einzutreten, aber ich publiziere auch, man sollte auf der Haupttribüne sitzen bleiben und nicht in irgendeine Fankurve hineingehen und nicht schreien, jetzt alles schon falsch, bevor irgendwas gesagt hat. Oder andere sagen, alles richtig, jetzt kommt's mal so richtig. Ich weiß nur eins, dass in Amerika führende Republikaner davon ausgehen, dass der Wahlkampf die eine Sache ist und danach in der Minute nach der Wahl ein völlig neues Spiel beginnt. Eine völlig neue Aktion beginnt. Und dass Trump das am konsequentesten machen wird. Dem Trump ist völlig egal, oder fast völlig egal, was er in diesem Wahlkampf gesagt hat. Er hat irgendwann in diesen Tagen eingeräumt, ja, da war einiges, das war nicht nett, aber das musste ich halt sagen, um die Wahl zu gewinnen. Der hat alles gemacht, um die Wahl zu gewinnen. Und jetzt wird er das tun, von dem er glaubt, dass er dadurch ein großer Präsident wird. Und das muss überhaupt nicht identisch sein oder wird wahrscheinlich nicht identisch sein mit dem, was er gesagt hat. Und wir werden eine andere Außenpolitik bekommen. Und da ich jetzt nicht in die Fankurve der Amerika-Gegner rein möchte, sage ich, ich habe die amerikanische Außenpolitik massiv kritisiert in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 15 Jahren. Ein gescheiterter, daneben gegangener, ungerechter Krieg nach dem anderen. Aber ich glaube, man sollte sich jetzt ganz genau ansehen, was Trump macht. Und wenn er etwas Unvernünftiges macht, dann muss man das scharf kritisieren. Da sollte auch Deutschland selbstbewusster sein. Wir sollten nicht wie in den letzten Jahren als Vasall Amerikas uns verstehen, sondern als starker Verbündeter.
Das hat ja schon angefangen. Angela Merkel hat ja ganz klar die Bedingungen bereits skizziert, unter denen sie mit dem neuen amerikanischen Präsidenten zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wo sie nochmal so eine Liste gemacht hat, das ist wie so eine Checkliste, so Werte der westlichen Demokratie. Nicht? Hat sie nochmal erinnert, so Emanzipation und freie Rede und Rechtsstaat und so. Und unter diesen Bedingungen würde sie auch weiterhin gut mit Amerika zusammenarbeiten. Das war so ein bisschen, das war echt surreal, oder? Dass die deutsche Kanzlerin dem amerikanischen Präsidenten so Bedingungen der Zusammenarbeit stellt, also da ja, hat sie doch einen guten Schritt in die Richtung gemacht, ja, den Sie ja, fordern.
Ja, genau. Ich finde, wir sollten sagen, es gibt ganz bestimmte Bedingungen und es gibt kein Guantanamo oder solche Sachen, gibt es mit uns nicht.
Aber das machen die doch die ganze Zeit. Und
ja, und trotzdem, deswegen finde ich im Kern... Machen Sie kein so ironisches Gesicht. Im Kern finde ich das richtig.
Das sieht ja der Radiohörer nicht.
Im Kern finde ich das richtig, dass eine deutsche Kanzlerin sagt, unter den und den Bedingungen können wir auch.
Ich finde es gaga, Entschuldigung. Ich muss es ganz klar, ich finde es total grotesk, weil vollkommen egal, was sie davon hält oder nicht davon hält, die Deutschen müssen sowieso mit den Amerikanern richtig gut zusammenarbeiten. Größter Handelspartner, immer noch Weltdingster, Macht, NATO,
Also es kann doch nicht Ihr Ernst sein.
Das Beste wäre
es kann
doch nicht Ihr Ernst sein,
dass wir jeden Krieg mitmachen müssen. Nee,
das machen wir. So in Libyen haben wir ja auch nicht mitgemacht. Und im Irak haben wir nicht mitgemacht. Geht schon. Also es geht.
Nein, man muss es aber nicht. Und deswegen finde ich richtig, dass jemand sagt, in dem Fall die Kanzlerin, wir machen nicht alles mit. Und ich hoffe, dass das dann auch durchgehalten wird. Wir sind doch fast überall, also im Syrien-Konflikt haben wir Kampfwesten den Rebellen hingeschickt. Das war noch Herr Westerwelle. Warum müssen wir, wenn wir sehen, da findet etwas statt, was Unsinn ist und ein Land ins Unglück stürzt, warum müssen wir mitmachen? Warum soll eine deutsche Kanzlerin nicht sagen, es gibt Bedingungen
Und wenn die nicht gewährleistet sind, machen wir nicht mit. Finde ich gut.
Finde Moment, ich ganz ausnahmsweise gut. Es ist wirklich, ich finde, dass Westerwelle, das meine ich jetzt vollkommen ohne Sarkasmus, ein wirklich echt unterschätzter und zu Unrecht, was das angeht, auch vergessener Politiker ist. Denn wir verdanken es hauptsächlich ihm, dass die Deutschen sich nicht an den Libyen-Einsätzen beteiligt haben, was übrigens die Grünen ja heute, Cem Özdemir neulich, kann ich nicht genug betonen, Cem Özdemir, Parteichef der Grünen, schade, dass die Deutschen nicht in Libyen mitgemacht haben. Und man denkt so, egal, was man darüber denkt, lassen wir das. Jedenfalls, Westerwelle hat uns da rausgehalten.
Stimmt, also ich habe ja auch keine allgemeine Westerwelle-Kritik versucht hier vorzuführen, sondern ich habe gesagt, wir haben Kampfwesten dahin geliefert. Und ich habe mal Staatsrecht ein Semester lehren dürfen in Freiburg als Lehrauftrag. Und ich habe heute mit einem Staatsrechtler zu Mittag gegessen, habe die Frage des Widerstands nochmal mit ihm durchgesprochen. Die Unterstützung bewaffneter Einheiten in einem anderen Land ist völkerrechtswidrig. Sie können nicht sagen, oh, die Rebellen in irgendeinem Land, die gefallen mir, die unterstütze ich. Das ist völkerrechtswidrig. Das ist bei den Nürnberger Prozessen und bei der ganzen Literatur und Rechtsprechung, die sich daraus ergeben hat, als gleichwertig einem Angriffskrieg dargestellt worden.
Ja, aber ich glaube,
das ist ein stellvertretender Angriffskrieg.
Ja, aber das Stichwort, was, glaube ich, jetzt dann schon fallen muss, ist, glaube ich, Fassbombe, weil die Leute im Westen sich das angucken, was da passiert, und sagen, dass der immer sagt, wir können dem doch nicht zugucken, wie Assad ohne irgendeine Form von Intervention unserer Seite seine Leute massakriert auf brutalste Art und Weise, in zivilen Gegenden solche quasi Massenvernichtungswaffen abzuwerfen, die völlig ohne Unterschied Frauen, Kinder, Soldaten, Zivilisten, egal, niedermetzeln. Das ist natürlich das Argument, es ist ein moralisch
aber das bin ich
induziertes völlig, Argument.
Ich habe ja deswegen vorhin gesagt, beide Seiten begehen Kriegsverbrechen. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und es gibt auch keine Diskussion über Legitimität von Fassbomben. Die sind natürlich grauenvolle Bomben. Aber finden Sie, dass die gesteuerten Bomben, die in mehreren Kurven ganz bestimmte Ziele treffen, bei denen man nicht weiß, wer in dem Ziel sich befindet, finden Sie die besser? Finden Sie, dass es sympathische Bomben gibt, die intelligenter sind? Ich finde alle Bomben scheiße. Oh,
wir hatten hier neulich in den deutschen Medien... Wir hatten neulich in den deutschen Medien eine kurze Diskussion über gute Bomben, böse Bomben. Sie werden deutsche Journalisten finden von sehr großen Medien, die sagen, natürlich gibt es sozusagen auch gute Bomben. Aber ganz kurz, lassen Sie uns mal ganz kurz bei Trump bleiben. Wir sind mir da zu schnell weggegangen. Glauben Sie, ich habe Sie ja nur nach Ihrer Einschätzung gefragt, ändert sich jetzt mit dem irgendwas? Zieht der Amerika raus aus den Händeln der Welt? Überlässt der Syrien den Russen? Womit müssen wir da rechnen? Oder andersrum, wird er sozusagen alles, was er bisher gesagt hat, wegschmeißen, so wie Sie das eben angedeutet haben, und sagen, nee, im Gegenteil, ich mische überall mit, um auch meinen Leuten hier wieder ein bisschen Show zu liefern und Möglichkeit für das, was man auf Britisch dann Jingoism nennt, also für so überschießenden, kriegslüsternden Nationalismus. Wer weiß?
Ich halte alles für möglich und ich wiederhole nochmal, wir sollten das, was nicht akzeptabel ist, kritisieren und wir sollten das, was vernünftig ist, unterstützen.
Okay, das bedeutet,
ich kann nichts Obama erkennen.
Sie wollen sich da nichts entlocken lassen, jetzt was Trump angeht. Weil dahinter steht doch die Frage, da stehen doch zwei Fragen dahinter. Einmal, kann man ihn einschätzen, ja oder nein? Und zweitens, die andere Frage, glaubt man, dass der Apparat oder das System ihn jetzt so bändigt oder zähmt und so einbindet sozusagen? Das sind ja die beiden Sachen, wo die Leute echt rätseln im Moment.
Ich habe die Frage dort auch in Amerika mit relativ hochrangigen Leuten besprechen können. Und die haben mir gesagt, ein Präsident in Amerika kann in innenpolitischen Fragen sehr wenig machen. Das sind Tausende von Beamten, die die meisten Fragen entscheiden, bevor er sie überhaupt zu sehen bekommt. Den größten Spielraum hat er in der Außenpolitik. Da ist er relativ frei. Und das ist natürlich für uns ein ganz besonders wichtiger Punkt. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir uns in der Außenpolitik einbringen. Trump hat irgendwelche Äußerungen zu Rebellen gemacht, dass er Rebellen nicht mehr unterstützen will. Und er hat auch Äußerungen zu Assad gemacht. Das heißt aber noch nicht, dass es dort Frieden gibt. Und da Sie vorhin die Fassbomben erwähnt haben, wenn ich Bomben sehe auf Syrien, ich habe Syrien gekannt, ich habe da Ferien gemacht vor dem Krieg, als ein wunderbares Land, wenn ich eine Bombe sehe, die auf syrische Dörfer oder Städte fällt, da finde ich das grauenvoll, das ist furchtbar. Ich habe Ihnen erzählt, wie dann die Opfer in den Krankenhäusern liegen und wenn man das miterlebt hat, wie fürchterlich das ist. Aber wenn ich Bomben fallen sehe, dann überlege ich mir doch nicht, hallo, jetzt muss ich Leuten Raketen geben, damit sie gegen die Bombardeure vorgehen, sondern ich überlege mir, gibt es da nicht irgendeinen Weg, diesen Krieg zu beenden, ihn nicht zu verschärfen, indem ich der anderen Seite Raketen und Mörser und wer weiß was gebe. Und da gab es Möglichkeiten. Assad hat mehrfach öffentlich gesagt, er hätte gerne Deutschland als Vermittler. Er hat auch ein Angebot gemacht. Und ein Mann, der mit, die deutsche Bundesregierung war da sehr hilfreich, auch mir gegenüber zu versuchen, für mich zu versuchen, mit Assad zu sprechen und einen Vorschlag den Amerikanern zu übergeben. Die Deutschen haben auch die Termine mit den Amerikanern arrangiert. Und Assad hat in diesem Vorschlag vor über 2 Jahren Bedingungen genannt, unter denen er zurücktreten würde. Er hat erklärt, er sei auch auf unteren Ebenen, da müsse gar nicht die Politik eingeschaltet werden, bereit, Informationen über Terrorismus mit den Amerikanern auszutauschen.
Aber Gaddafi,
all das haben die nicht akzeptiert.
Gaddafi wurde gepfählt, wenn ich das richtig sehe, bevor man ihn, glaube ich, erschossen hat. Kann Assad zurücktreten? Hätte er vor 2 Jahren zurücktreten können?
Das kommt darauf an, unter welchen Bedingungen. Da muss über Bedingungen verhandelt werden. Aber auch die Bedingungen hat er sehr klar genannt, dass im Falle eines stabilen Friedens er bereit war zu gehen. Und das hat er so präzisiert, dass ich auf jeden Fall als amerikanischer Außenminister oder amerikanischer Politiker, wer immer das dann gewesen wäre, mit dem Mann mal verhandelt hätte. Da muss man doch mit den Leuten reden. Wenn ich Fassbomben schrecklich finde, dann kann ich doch nicht zu Hause sitzen und sagen, ich habe ja den Gegnern von den Fassbomben, denen habe ich Raketen geliefert.
Na gut, wieso? Die wollten den halt weghaben, so wie in Libyen auch Regime Change. Die wollen nicht mit dem reden, die wollen den weghaben.
Ja, hat ja funktioniert in Libyen, da haben wir jetzt Gaddafi weg, dafür haben wir 50 neue Gaddafis. Das sind doch alles Katastrophen. Und wie überhaupt jemand diese Politik, das Regime Change heute noch unterstützen kann, ist mir völlig schleierhaft. Der Regime Change, also Austausch von Regierungen, ist total gescheitert. Wir haben Saddam Hussein weg, dafür haben wir jetzt den irakischen Terrorismus.
Also IS. Aber in der sogenannten außenpolitischen Community der deutschen Medien ist das jetzt, glaube ich, immer noch so. Und zwar von Süddeutsche bis FAZ werden, glaube ich, alle der Meinung, Assad muss weg. Es gibt, mit Assad wird es keine Zukunft in Syrien geben.
Ich finde zuerst, dass wir Deutsche das nicht zu entscheiden haben, sondern die Syrer.
Und ja, aber die fragt ja so keiner. Die Frage
ja,
ist
aber es ist ja eine grundsätzliche Frage.
Ist das eine fragbare Öffentlichkeit? Die gibt es doch da wahrscheinlich nicht mehr. Das Land ist doch sozusagen, ich meine, was haben wir eben gesagt, 12 Millionen Syrer haben ihre Heimat da verloren und so. Das gibt ja gar keine Öffentlichkeit mehr, die sie fragen können.
Ich glaube, dass man den Konflikt nur beenden kann durch eine Friedenskonferenz. Und ich glaube, dass diese Friedenskonferenz nicht nur Syrien umfassen darf, sondern sie muss den ganzen Mittleren Osten umfassen. So wie die KSZE-Konferenz, die den Konflikt zwischen dem Sowjetblock und dem Westblock entschärft hat, alle Staaten, beide Seiten umfasst hat. Und der Konflikt in Syrien ist überhaupt nicht zu lösen, ohne dass man den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran löst. Das ist nicht der Mutterkonflikt, aus dem alles entsteht. Die Saudis unterstützen die einen, die Iraner unterstützen die anderen. Im Jemen ist es immer wieder ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Sie können dann auch nicht nur eine Konferenz machen zwischen Saudi-Arabien und Iran, weil ja dann die anderen Länder wie Jemen, wie Syrien, wie Irak sagen würden, hallo, wir wollen mitreden. Diese Konferenz müsste alle Akteure des Mittleren Ostens beinhalten und mit einbeziehen. Und dann gibt es vielleicht, wenn der neue amerikanische Präsident sich möglicherweise mit Putin besser versteht als der alte amerikanische Präsident. Ich habe nie ganz verstanden, warum Obama dieses Feindbild Putin so hochgespielt hat. Für mich ist Putin ein Konkurrent des Westens, aber für mich ist Putin kein Feind, kein Gegner. Und ich sehe auch keinen Sinn, warum die Amerikaner das so hochgespielt haben. Und wenn Trump sagt, also ich habe Respekt vor Putin, finde ich das einen relativ guten Ansatz.
Glauben Sie, dass sowas eine Rolle spielt, auf dem Level von Politik? So Kohl, Jelzin, man geht zusammen in die Sauna und so, so Strickjackenpolitik. Ist das heute noch möglich oder ist das Folklore? Ist das Unsinn?
Ich weiß nicht, ob Trump in die Sauna geht mit Putin und das muss alles nicht sein. Aber
Putin ist wahrscheinlich körperlich in besserer Form als Trump, wenn man nach allem, was man...
Wenn zwei Politiker sich gut verstehen, das ist immer eine Hilfe. Und es hat viel geholfen, dass Kohl gut konnte mit Gorbatschow und dass Kohl gut konnte mit Mitterrand. Und persönliche Beziehungen spielen dann eine große Rolle. Aber ich wollte sagen, es muss eine Friedenskonferenz geben. Und wenn eine Friedenskonferenz eine Lösung findet, dann muss sie eine Lösung finden für die Beendigung des Konflikts. Aber die Entscheidung, wie es in Syrien weitergeht, die müssen am Ende die Syrer treffen. Sonst wird es wieder eine Fehlentscheidung werden. Und wenn wir an Demokratie glauben, müssen wir daran glauben, dass am Ende die Menschen für ihr Land selber entscheiden dürfen.
Das kommt mir ganz merkwürdig unrealistisch klar, ja? vor, was Sie sagen. Wird es nicht eher so sein, dass dieser Staat einfach zerfällt und in mehrere Unterabteilungen sozusagen zerschlagen wird?
Es gibt Menschen, die das wollen. Und diese Zerschlagung hat es ja schon mal gegeben. Und der syrische Staat ist ja im Jahre 1922, am Ende 21/22 des Ersten Weltkrieges, auf der Karte künstlich geschaffen worden. Da wurde der Irak geschaffen, da wurde Syrien geschaffen, das Osmanische Reich wurde zerschlagen. Und den Syrern hat man gesagt, ihr seid jetzt Syrer und ihr kriegt auch einen König. Und mit den Irakern hat man dasselbe gemacht. Aber die haben sich jetzt mit ihrem Land, die identifizieren sich mit ihrem Land. Und ich glaube, dass die Syrer, die eine Teilung wollen, in der Minderheit sind gegenüber den Syrern, die sagen, wir müssen irgendwann wieder zusammenkommen. Und ich glaube daran, dass das möglich ist. Und wenn man Demokrat ist, dann muss man immer zum Ergebnis kommen, am Ende müssen die Menschen entscheiden können. Und die Menschen, das heißt nicht die Russen und das heißt nicht die Amerikaner und auch nicht die Franzosen, Engländer oder Deutschen, sondern die Syrer müssen entscheiden können. Wenn ich ganz weit gehen würde, um eine Strategie für den Mittleren Osten zu entwickeln, würde ich sagen, die Amerikaner und die Russen müssen raus. Wir haben alle nichts im Mittleren Osten zu suchen. Das Land gehört den... Diese Länder gehören den Menschen dort. Wir, und jetzt sage ich mal vor allem die Franzosen und Engländer als erste Kolonialisten und dann die Amerikaner, wir haben diesen Völkern nur Unglück gebracht. Und wenn wir sagen, wir gehen dorthin, um Fassbomben zu verhindern, dann sage ich, ihr habt doch diese Kriege alle mit angezettelt. Ihr habt doch diese Katastrophe im Irak alle mit angefangen. Wieso musste der Irak überfallen werden? Warum stehen Leute nicht vor Gericht, die diesen auf Lügen gegründeten Angriffskrieg geführt haben? Warum wird es nie diskutiert? Warum kann Tony Blair in der Weltgeschichte herumreisen, ohne dass ihm irgendetwas geschieht? Er hat einen Angriffskrieg geführt. Im Nürnberger Prozess sagte, ich glaube, der Chefankläger Jackson, der Angriffskrieg ist das schlimmste aller Verbrechen, weil er alle Verbrechen in sich vereint. So, das war das, was Bush und Blair im Irak gemacht haben. Und da begann die Katastrophe. Und da begannen irgendwann, Zarqawi war der erste Mann dieser IS-Truppe, dieses Islamischen Staates, der hieß damals dann noch Al-Qaida im Irak und dann hieß er IS im Irak und dann hieß er ISIS und dann hieß er ISIL und dann hieß er IS. Zarqawi war der Erste, der mit Bomben geworfen hat und dann wurde Zarqawi getötet und dann kamen die Kalifen nacheinander und jetzt haben wir diese terroristische Katastrophe im Irak. Alle gegen alle, Sunniten gegen Schiiten, das hat es in dieser Form vorher nicht gegeben. Und wir, der Westen, wir haben diese Katastrophe mit angerichtet und das sage ich jetzt weil Sie das vorhin erwähnt haben, Gott sei Dank hat Deutschland bei dem Irakkrieg nicht direkt teilgenommen. Indirekt schon ein bisschen. In der Person des zukünftigen Bundespräsidenten Steinmeier.
Weil er als Kanzleramtsminister und Geheimdienstkoordinator die BND-Leute dort, oder was war das?
Da gab es Unterstützung der amerikanischen Operationen durch Deutschland.
Ja, durch Geheimdienst, aber auf so einem Level, auf einem Geheimdienstlevel.
Ja, und die ganzen Zwischenlandungen in meinem früheren Wahlkreis Kaiserslautern-Landstuhl sind auch nicht ganz selbstverständlich. Also wir haben den Amerikanern dann schon eine gewisse Unterstützung gegeben.
Wir haben noch ein paar Minuten. Lassen Sie uns die tatsächlich jetzt nochmal über Deutschland reden und was das sozusagen auch, was Trump für uns bedeutet und was sozusagen diese europäische Entwicklung für uns bedeutet. Kann es sozusagen sein, dass die Deutschen sich, also kann es eine Renationalisierung auch deutscher Außenpolitik geben, einfach weil die Amerikaner verrückt sind, weil Europa um uns herum zerfällt? Also ist es möglich, dass das sozusagen, ob wir das wollen oder nicht, es dahin kommen muss?
Als erstes würde ich immer sagen, wenn Unrecht geschieht, muss man nicht mitmachen. Und wenn Sie das als naiv empfinden, dass die Merkel sagt, ich mache da bei bestimmten Sachen nicht mit, ist das Ihre Sache. Ich sage als erstes, sollte Deutschland so selbstbewusst sein, dass wir sagen, bei bestimmten Sachen machen wir nicht mit. Das ist noch nicht eine Renationalisierung. Ich würde zuerst immer versuchen, in Europa ein stärkeres Gegengewicht aufzubauen. Also Europa militärisch muss irgendwann eine bestimmte Rolle spielen und muss selber in der Lage sein, sich zu verteidigen, nicht anzugreifen. Wir sind ja an ganz vielen Kriegen in der Welt beteiligt. Dazu brauchen wir keine europäischen Armeen, weil diese Kriege aus meiner Sicht überflüssig sind. In Mali und überall, da müssen wir nicht dabei sein. Aber dass Europa selber in der Lage sein muss, sich zu verteidigen und dann nicht in eine Situation kommt, wo sie dann, ich habe Sie natürlich schon verstanden, Sie haben das vorhin ironisch gemeint, sagen, es ist ja fast lächerlich, wenn wir Deutsche sagen, hallo, wir machen nicht alles mit. Wir müssen so stark sein, dass wir auch sagen können, wir machen nicht alles mit. Und ich behaupte, wir sind schon so stark, dass wir sagen könnten, wir machen nicht alles mit. Was ist uns denn passiert, als wir bei Libyen nicht mitgemacht haben? Was ist uns denn Schlimmes passiert, als wir weitgehend im Irakkrieg nicht mitgemacht haben? Das hat doch funktioniert. Also ich finde, als Deutsche sollten wir in Friedensfragen immer unsere eigene Politik verfolgen und unseren eigenen Grundsätzen treu bleiben. Und das ist kein großes Risiko und das ist auch nicht lächerlich. Und ich hoffe, dass Trump eine Politik machen wird, die man Außenpolitik machen wird, die man teilweise und hoffentlich sogar in vielen Punkten mitmachen kann. Aber wissen tue ich das genauso wenig wie Sie.
Aber halten Sie es denn zumindest für denkbar, und wenn man das jetzt ausspricht, dann hat man das Gefühl, es öffnet sich unter einem der Boden und verschlingt einen. Halten Sie es denn für möglich, dass man nach einer, gar nach zwei Amtszeiten Trump auf ihn so zurückguckt wie heute auf Reagan und dann so, wo man ja auch zuerst dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Und dass man heute hat man ja so ein differenziertes, zumindest immerhin ein differenziertes Bild dieses Präsidenten. Halten Sie das bei Trump auch für vorstellbar? Also so schlimm wird es gar nicht kommen? Klammer auf, ich glaube das nicht, Klammer zu. Aber
Klammer auf, die Hoffnung stirbt zuletzt auch bei
aber
mir.
Aber interessant, was Prognosen angeht, halten Sie sich doch sehr, sehr...
Ja, ich muss doch hoffen, dass dieser Präsident eine vernünftige Politik machen wird, die wir mitmachen können. Und wir haben übrigens viele Möglichkeiten, gerade die deutsche Bundesregierung, solche Präsidenten auch zu beraten. Da gibt es ja Möglichkeiten, mit ihnen zu sprechen.
Ob Angela Merkel dafür die Richtige ist, das wage ich zu bezweifeln. Vielen Dank, Jürgen Todenhöfer, dass Sie heute Abend bei uns waren. Wir verabschieden uns jetzt von unseren Hörern bei Radio 1. Wir hier im Berliner Gorki-Theater reden jetzt noch gemeinsam über das, was wir hier eben auf dem Podium besprochen haben. Dankeschön und tschüss.
Danke, Herr Schock. Danke, Herr Schock.